Ja, die Saison ist im Kasten. Wir heute hier mit der letzten Folge, die sich natürlich komplett ums gewonnene Niederrhein-Pokalfinale gegen den MSV Duisburg dreht. Das sportliche Geschehen auf dem Rasen natürlich überschattet durch den traurigen Vorfall auf der Tribüne. Ein MSV-Fan, der dort vor Ort kollabiert ist, ist verstorben. Auch darüber sprechen wir heute im Talk, blicken zurück auf die Saison und stellen den Sommerfahrplan von Rot-Weiß Essen vor.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. Schön, dass ihr bei dieser neuen Folge dabei seid. Nach dem großen Finalspiel, auf das sich alle gefreut haben. Vielleicht direkt zu Beginn auch wir. Ich glaube, ich kann da auch für euch beide direkt mitsprechen. Wollten auch nochmal unser Beileid aussprechen der Familie des verstorbenen MSV-Fans. Ja, schrecklicher Vorfall. Ich glaube, da ist allen auch nochmal klar geworden, dass Fußball dann eben doch nur eine Nebensache ist und es einfach wichtigere Dinge im Leben gibt. Wir wollen natürlich auch heute darüber nochmal sprechen, weil das eben ein super bestimmendes Thema rund um das Spiel war. Wollen natürlich aber auch über das Sportliche sprechen und nur ein großes Saisonfazit ziehen. Ja, dann lass uns doch vielleicht mal bei dem Thema direkt bleiben. Es hat diesen Vorfall gegeben. Viele Leute haben sich danach jetzt auch geäußert. MSV-Trainer Hirsch war auch ein bisschen sauer. Martin, vielleicht magst du das Ganze nochmal so ein bisschen einordnen.
Ja, ein bisschen sauer ist gut. Leicht untertrieben. Nein, ich glaube, der ganze Umgang mit diesem ja zweifellos schwierigen Vorfall ist ja zum Politikum gemacht worden. Ja. Startschuss waren natürlich diese Aussagen von MSV-Trainer Dietmar Hirsch, der sich für viele überraschend die RWE-Fans vollknöpft hat, ihnen respektloses und bodenloses Verhalten vorgeworfen hat, also wirklich explizit den RWE-Fans, nach dem Motto, die hätten nicht respektiert, dass da jemand um sein Leben kämpft. Er hat es auch völlig falsch dargestellt. Ne? Er hat es ja so erzählt, dass eben nur die Essener Fans gesungen hätten, alle anderen hätten den Support eingestellt. Dem war ja natürlich nicht so. Also vielleicht nochmal, wie das Ganze entstanden ist. Irgendwann, ich weiß nicht, irgendwann um die 15., 20. Minute herum, ist wohl ein Fan im MSV-Block zusammengebrochen, musste reanimiert werden. Daraufhin haben natürlich zuerst die MSV-Fans den Support eingestellt, weil die es ja auch dann sofort mitbekommen haben. Die Essener dann einige Minuten später, ist ja jetzt auch keine Bezirkssportanlage, sondern ein großes Stadion, das war schon eine ordentliche Distanz. Und ja, daraufhin haben auch die Essener-Fans den Support eingestellt.
Es so war, wie es ja auch üblich ist.
Wie es das üblich ist, es war mucksmäuschenstill in diesem Stadion. Das hat man ja sowohl am Fernseher als auch vor Ort dann gemerkt. Und irgendwann, es dauerte dann bis kurz vor Ende der Halbzeit, dann gab es dann Applaus im Stadion, weil der Fan eben abtransportiert wurde von beiden Seiten. Und dann gab es ja nochmal diese Durchsage zum Ende der Halbzeitpause, dass es einen Vorfall gab und dass der Fan auf dem Weg ins Krankenhaus sei. So, daraufhin wurde auch nochmal applaudiert. Und das war eben so der Stand, den alle Fanlager hatten. Und
klang so ein bisschen dann nach Entwarnung. Ne? Er ist dann so in der Nacht gestorben. Aber
ja. Es gab ja auch nicht den Zusatz von wegen, jo, er ist noch in einem kritischen Zustand. Es ist alles nach wie vor schwierig. Es klang so ein bisschen nach Entwarnung. Okay, der Mann ist jetzt in guten Händen. Er wird jetzt medizinisch versorgt. Und ja, jetzt können wir quasi das machen, weshalb wir hier sind, nämlich ein Spiel sehen und die Mannschaft anfeuern. Daraufhin haben die Essener Fans ganz normal wieder supportet. Die Duisburger aktive Fanszene hat das nicht gemacht, wobei es da auch wohl Unstimmigkeiten gab. Die waren sich auch nicht einig, sollen wir jetzt einstellen oder nicht. Haben sich aber entschieden, den Support einzustellen. Aber trotz alledem hat ja groß der MSV-Fans weiter unterstützt, weiter gesungen. Und deswegen ist es ja auch völlig an den Haaren herbeigezogen, was Hirsch da gesagt hat und klang für mich nach Ausrede für die Niederlage.
Ich denke, er wird das einen Tag später auch anders sehen, jetzt, wo die ganze Tragweite bekannt ist und dass er aus einer Emotion heraus vielleicht auch verständlich gehandelt hat, waren auf der Siegerstraße, haben dann am Ende die beiden Tore kassiert und das Spiel verloren. Und ist vielleicht irgendwo menschlich nachvollziehbar, dass er in dem Moment ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Wird es wahrscheinlich jetzt heute auch anders sehen und
viele Emotionen.
Ja, ich bin ja mal gespannt, wie er das sieht, ne? Ob da vielleicht noch eine Entschuldigung folgt in Richtung der Essener Fans.
Gedacht.
Ich denke, das wäre normalerweise, also wenn ich jetzt Duisburger Mitarbeiter wäre, dann würde ich ihm sagen, pass mal auf, du solltest da noch mal was loswerden.
Zumal die Essener ja auch noch eine Mitteilung rausgebracht haben am Abend, wo sie das dann in der chronologischen Reihenfolge nochmal richtig eingeordnet haben, dass eben diese Durchsage in der Halbzeit nicht beinhaltet hat, dass der noch um sein Leben kämpft, der Fan. Und dementsprechend habe ich schon fast gedacht, dass da in die Richtung der Essener oder generell nochmal eine Entschuldigung am Sonntag kommt. Vielleicht kommt noch was. mit ein bisschen Verzug mal abwarten, aber ist einfach.
Zumal die ja auch in, wir wissen natürlich noch nicht wann, aber auch irgendwann ja wieder aufeinandertreffen, dann in der Liga.
Das sorgt ja jetzt für Brisanz. Man stellt sich vor, die treffen am ersten Spieltag an der Hafenstraße aufeinander und da wird vorher, das wird einfach so im Raum stehen gelassen. Mhm. Nein, es ist einfach ein völlig falscher Eindruck entstanden, eben durch dieses Interview und dann auch durch die Art und Weise, wie mit dieser diesen Aussagen umgegangen worden ist. Natürlich spielen da auch die Medien eine wichtige Rolle. Also von der Deutschen Presseagentur ist eine Meldung rausgegeben worden mit der Überschrift Duisburger Fan wird reanimiert, Essener Fans singen. Also das suggeriert ja, dass die da einen Menschen verhöhnen, der da um sein Leben gekämpft hat. Das ist einfach unglaublich. Also wer so eine Zeile verfasst hat, der soll nicht mehr viel Glück haben in den nächsten Wochen und Monaten. Und das ist dann eben von allen Redaktionen oder von vielen Redaktionen dann entsprechend aufgenommen worden. Und ich bin jetzt, weiß Gott, jetzt ich bin jetzt nicht dazu da, die RWE-Fans in Schutz zu nehmen. Ne? Die machen auch viel Scheiße, keine Frage. Wir haben sie auch häufiger mal kritisiert im Laufe dieser Saison. Wir erinnern da an die Geschichte in Verl, an den Vandalismusvorfall in Oberhausen. Aber in dem Fall gibt es da überhaupt keinen Anlass zur Kritik. Also die haben sich da sehr respektvoll verhalten und dadurch ist ein komplett falsches Bild entstanden.
Ja, auch RWE-Vorstand Alexander Rang hat sich ja nochmal geäußert und auch gesagt, dass die Aussagen so auch teilweise einfach nicht korrekt waren.
Also, kann man so nicht stehen lassen. Ne? Das war genau richtig, darauf zu reagieren. Und da hat Hirsch einfach den komplett falschen Ansatz gefunden. Klar, aus Emotionen heraus, aber auch das sollte er noch lernen. Denn künftig wird er ja häufiger nach dem Spiel Interviews geben, jetzt bei Magenta in der dritten Liga. Das gehört eben auch dazu, ne, zur Entwicklung eines Trainers, dass man sich auch in so einer Situation professionell verhält und schon gar nicht Unwahrheiten raushaut. Also das geht einfach nicht.
Und dann insgesamt wurde ja trotzdem auch respektvoll mit dem Vorfall umgegangen. Also es gab beispielsweise eben nicht die Siegerehrung im Stadion auf dem Rasen, sondern das Ganze ist
kann ich auch verstehen, dass es so gemacht wurde. Die Essener-Fans waren da auch erstmal nicht begeistert von, dass es nicht auf dem Rasen stattgefunden hat, aber
wieder unter, mit Leben. Wieder aufgrund der Tatsache, dass sie es halt nicht wussten. Also dass sie wussten, dass dieser Fan noch um sein Leben kämpft und dass sie dann da ein bisschen irritiert waren, kann ich auch verstehen. Und so wie sie es jetzt gemacht haben, war okay. Dann im kleineren Rahmen.
Also es war würdevoll, wie die Vereine dann auch damit umgegangen sind. Rot-Weiß hat ja zum Beispiel auch dann am Sonntag keine Jubelfotos oder Videos oder irgendwas gepostet. Ne? Und da gab es eben die Anteilnahme und man hat dann darauf verzichtet. Da gab es sicherlich genug Material in der Kabine, ne, von der Feier da was zu posten, aber hat man darauf verzichtet. Und wie gesagt, es ist da viel zu viel draus gemacht worden und es wurde ein ganz, ganz falsches Bild von den Essener Fans gezeichnet.
Mhm. Dann lasst uns den Vorfall abschließen. Ich glaube, dazu ist jetzt alles gesagt. Lass uns zum Sportlichen kommen, denn es wurde natürlich trotzdem noch Fußball gespielt und auch da war einiges los. Sehr bitter, wie das dann für den MSV gelaufen ist, ne?
Ja, aber RWE hat das gemacht, was sie die ganze Rückrunde gemacht haben. Alle Superlative irgendwie noch übertroffen und in den kühnsten Träumen hätte man nicht erwartet, dass am Ende der Saison ein einstelliger Tabellenplatz steht plus DFB-Pokalteilnahme, so wie es im Winter oder nach dem ersten Spiel gegen Aachen aussah. Und war ja nicht das erste Mal, dass RWE auch einen Rückstand gedreht hat, dass sie wiedergekommen sind, dass sie einfach sich überhaupt nicht haben beeinflussen lassen vom Rückstand. Und man kann das gar nicht hoch genug würdigen, was Vukošin da mit seiner Mannschaft geschafft hat, wie viele enge Spieler auf seine Seite gezogen hat, wie minimal die Fehlerquote war, die dann andere Vereine dafür hatten in den Spielen gegen RWE. Und was da seit Januar passiert ist, ist wirklich bemerkenswert, denn ich hätte es mir niemals vorstellen können, dass die Mannschaft in der Lage ist, so eine Serie zu spielen. Ein paar Faktoren haben damit auch geholfen, natürlich, dass du wirklich wenig Verletzte hattest und dann die Mannschaft einfach gezeigt hat, was sie in der Lage ist zu leisten, wenn der Stamm zusammenbleibt und wenn die erste Mannschaft quasi in einer Tour zusammenspielen kann. Und das hat jetzt der MSV zu spüren bekommen, der auch eine gute Leistung gezeigt hat, der am Drücker war am Ende, der in Führung gegangen ist, der optisch sogar oftmals überlegen war oder das bessere Bild abgegeben hat. Aber wie so auf innere Krone am Ende hat RWE gewonnen.
Ja, ich denke auch noch, dass nicht die viel bessere Mannschaft gewonnen hat, sondern einfach die reifere. Und das war Rot-Weiß Essen an diesem Tag einfach. Es war das erwartet schwere Spiel, wovon auch viele ausgegangen sind, dass es ja fast ein Duell auf Augenhöhe wird. War ein sehr unglücklicher Rückstand, dieses abgefälschte Tor. Und Rot-Weiß hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Also man hatte nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft in Panik verfällt. und nervös wird. Natürlich sind die Tore zum optimalen Zeitpunkt gefallen. Ich glaube, dieses 1:1 von Klaus Jasula war ganz extrem wichtig. Ja, konnte sich Rot-Weiß nochmal neu sortieren und quasi an den Matchplan dann anknüpfen, den man dann vor dem Spiel hatte. War übrigens auch meiner Meinung nach ein klarer Torwartfehler, den Ball muss der Braune halten. 21 Jahre, möglicherweise war das Spiel für ihn auch so ein bisschen zu groß. Auch bei dem zweiten Tor kann man darüber diskutieren, ob er rauskommt. Das Ding vom Brumme, überragende Flanke, aber auch sehr lange in der Luft. Vielleicht hätte er da auch mal rauskommen können. Übrigens auch sehr untypisch, zwei Tore nach Flanken aus dem Halbfeld. Sieht man auch nicht so häufig bei RWE, weil man eben nicht diesen Typ Sturmkante, kopfballstarken Stürmer da drin hat. Aber
noch nicht.
Noch nicht. Wird natürlich kommen. Ich glaube, wenn da wirklich jemand ist, der eine enorme Kopfballstärke mitbringt, dann wird Lukas Brumme möglicherweise zweistellige Assist-Zahlen erreichen in der nächsten Saison. Also bei ruhenden Bällen, bei Flanken überragen, sieht man einfach seine Offensivqualität. Und diesmal hat man es geschafft, diese Dinger zu verwerten und dieses Spiel dann, ja, vielleicht ein bisschen glücklich, aber letztlich dann nicht unverdient nach Hause zu bringen.
Ich glaube, überragend war auch dein Tipp, weil ich meine, ich habe es gar nicht mehr abgeglichen, aber ich glaube, du hast die Aufstellung 1:1 vorhergesagt. Ne? Ist alles so. Ihr seht, wir haben hier den.
Was soll ich euch sagen?
Experten, ja. Sich sitzen. Du hast jetzt den Duisburger Torwart angesprochen, aber ihr wolltet, so habt ihr eben vor Gespräch gesagt, auch noch über den Essener Torwart sprechen. Denn wir haben es immer das Wienert-Experiment hier schon ein paar Mal genannt. Geglückt, wenn wir jetzt noch das mit einbeziehen und jetzt das
Fazit. Koschinat hat mit dem Feuer gespielt und hat fürs Erste gewonnen, denn nachdem er gegen Saarbrücken nicht so gut aussah, hat er danach die ganzen Partien souverän über die Bühne gebracht. Auch vor großer Kulisse jetzt in Duisburg hat seine Meisterprüfung bestanden. Und wir wollten jetzt eigentlich nicht nur quasi über Wienand reden, sondern über die Konstellation, die sich jetzt aus dieser ganzen Geschichte ergibt. Du hast Jakob Golz, der eine Ausstiegsklausel hat. Du hast einen Felix Wieland, der verlängert hat und eigentlich auch Ansprüche stellt, die Nummer 1 zu sein. Und daraus könnte sich dann eben bis zum Sommer noch die Situation ergeben, falls ein Angebot kommt, dass Golz geht, dann ist Wieland Nummer 1. Falls Golz bleibt, könnte Wienand noch anstreben, dass er ausgeliehen wird. Und ich würde die prozentuale Chance gar nicht so hoch ansehen, dass tatsächlich beide nächstes Jahr dabei sind, sondern vermutlich wird einer entweder sich noch verändern, weil er der Kaufoption rausgezogen wird oder weil einer sich ausleihen lässt.
Also Stand jetzt gibt es immer noch kein Angebot für Jakob Golz. Also wir gehen mal felsenfest davon aus, dass er bleiben wird. Natürlich kann was kommen, keine Frage. Solche Sachen werden ja möglicherweise auch später entschieden im Laufe der Sommerpause. Aber klar, man hat jetzt ein gewisses Luxusproblem natürlich. Wienand hat ganz klar gezeigt, okay, ich kann dem Druck standhalten. Ich bin in der Lage, in der dritten Liga zu spielen, auch über mehrere Spiele. Und vor allen Dingen, ich kann so eine Drucksituation überstehen wie jetzt in Duisburg, ausverkauftes Haus. Und er hat da seinen Mann gestanden, hat wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Und klar, er hat jetzt einen Dreijahresvertrag unterschrieben an Hafenstraße, ist 22 Jahre alt. Der will natürlich spielen. So. Und der kommt jetzt auch nicht aus dem Sommerurlaub zurück und wird jetzt einfach so diese Rolle als Nummer 2 ohne zu klagen akzeptieren. Ist ja auch völlig klar. Also vorher gab es schon so einen riesigen Abstand, sage ich mal. Da war Golz ganz klar die Nummer 1. Ich gehe davon aus, dass er immer noch die Nummer 1 sein wird, auch zum Start der neuen Saison. Aber der Abstand ist auf jeden Fall geringer geworden. Wienand hat gezeigt, dass er bestehen kann. Und ja, ist die Frage, was der Spieler jetzt natürlich will.
Ne? Das wird sich natürlich nicht ganz bis zum Ende der Transferperiode hinziehen, weil so eine Kaufoption ja irgendwann verstreicht.
Genau.
Nach
unseren Infos bis 15. Juli.
Genau.
So, das heißt, man muss jetzt, glaube ich, Juli.
Das ist schon sehr spät.
Ja, da gibt es nochmal die Möglichkeit.
Also wenn das so ist, wäre es sehr, sehr spät, denn das ist ja schon der Startschuss in einigen Ligen fast, Also ich hätte viel früher gedacht, so irgendwann im Juni, aber ja, weil dann ist nicht mehr viel Zeit zu reagieren, wenn theoretisch einer.
Ich glaube, Juli ist noch bis zur Bundesliga und Juni bis zur zweiten Liga. Also ich glaube jetzt nicht, also bei allem Respekt vor Jakob Golz, dass dann noch ein Bundesligist anklopft.
Ja.
Vielleicht als Backup, keine Ahnung, aber ich denke mal eher, dass so der Markt in der zweiten Bundesliga für ihn sein wird. Und das ist auch das, was dann für ihn möglicherweise interessant ist, weil wo soll er jetzt hin in der dritten Liga?
Ja.
Da hat er alles bei RWE. Deswegen wird sich noch ein bisschen ziehen und ich würde eher davon ausgehen, dass das vielleicht was von der Wiener Seite kommt, dass er sagt, boah, ich habe jetzt gezeigt, dass ich ein Guter bin und ich muss jetzt spielen. Und die Frage ist natürlich, wo es jetzt hingeht. Regionalliga ist ja eigentlich auch unterfordert möglicherweise. Also er müsste schon Bei einem Drittligisten spielen, aber gebe ich den dann Konkurrenten ab? Wahrscheinlich auch nicht. Also ist schon spannend irgendwie.
Mhm. Wie sieht's aus mit anderen möglichen, Fragezeichen, Abgängen? Wagner ist ein Thema, über das wir oft gesprochen haben. Es stand im Raum, vielleicht nochmal eine Leihe. Jetzt hat man mit Brumme verlängert.
Also was wir gehört haben, Matti Wagner hat sich schon von den Teamkollegen verabschiedet und auch mitgeteilt, dass er nicht mehr zurückkehren möchte. Das hat einfach was mit der fehlenden Perspektive zu tun. Er braucht Spielpraxis, er möchte spielen. Und durch die Verlängerung von Lukas Brumme wurde ja ein klares Signal gesendet, dass man auf Brumme setzt und Wagner wohl nur die Rolle des Backups erfüllen könnte. Und das ist natürlich unbefriedigend für einen Leihspieler. Also der Sinn eines Leihgeschäfts ist es, dass der Spieler sich durch Minuten weiterentwickelt. Und die kann man ihm in Essen eben nicht garantieren. Und deswegen macht es aus seiner Sicht wenig Sinn. Da sind auch andere Vereine schon dran, unter anderem Waldhof Mannheim, wie der Kollege Christian Wozniak berichtet hat. Und deswegen denke ich mal, wird er sich, wenn man der Meinung ist, dass es noch nicht reicht für die zweite Liga in Fürth, wird man sich da für einen anderen Leihpartner entscheiden. Demnach wird RWE dann einen neuen Backup für Brumme suchen müssen.
Und ansonsten sind ja alle Sachen geklärt im Grunde. Ne? Kaparosch könnte natürlich noch einer sein, der eventuell dann einen Wechsel anstrebt, wenn sich seine Situation nicht verbessert. Verhältnis zu
Kosten. Stand auch nicht im Kader.
Zweikowski muss man mal gucken, je nachdem, wie die Sechser-Situation ist. Wenn er theoretisch in der Vorbereitung sieht, ich habe wieder drei vor mir, auch wenn Uwe Koschnitz sagte, er hofft, dass der Giasula angreifen kann in der neuen Saison, könnte auch noch einer sein, der sich eventuell nochmal ausleihen lässt oder nochmal ein Gespräch sucht. Ansonsten sind eigentlich keine Fragen offen und was den aktuellen Kader angeht, sind die Spieler klar fürs Neujahr und dann geht's ans Thema.
Was wird gesucht?
Zugänge. Ich glaube auch, dass das Kaparos, dass man ihn nicht mehr sehen wird im RWE-Trikot. Ich kann es mir nicht vorstellen nach diesem Vorfall. Jetzt war er jetzt auch zweimal nicht im Kader und wie der Kollege Wozniak schon letztens sagte, wenn man bei Koschnitz einmal in Ungnade gefallen ist, dann wird es wirklich schwierig, weil wenn er jetzt eine entsprechende Reaktion im Training gezeigt hätte, hätte er wahrscheinlich im Kader gestanden und so war es eben nicht. Und klar, Sechserposition, Backup hinter Giasula, dass es nur ein Backup sein wird, das sollte allen klar sein, spätestens nach diesem Spiel. Da hat man wieder gesehen, warum man einen Klaus Giasula geholt hat, nämlich genau für solche Momente. Ein Leader vor dem Herrn hat mir auch super gefallen, wie er dann kurz vor Schluss bei dieser Rudelbildung war, der Erste, der sofort da stand. Ne?
Und da schon mit Gelb verwarnt.
Mit Gelb verwarnt. Er hat den Duisburgern die Stirn geboten. Das ist einfach geil. Also dafür hast du so einen 35-Jährigen, der geht vorweg, der macht dann auch das Tor, das 1:1. Also das ist ein Leader par excellence und das wird er auch bleiben, auch in der nächsten Saison, auch wenn die gegnerischen Spieler für ihn immer schneller werden, ist es trotzdem ein ganz, ganz wichtiger
stehen.
Mann. Man muss gut stehen, kann er anführen, treten, alles.
Ja.
Und Tore köpfen.
Ja. Gelb vorbelastet, immer noch alles taktisch klug angehen, kriegt er auch hin.
Das ist ja ein Zustand, mit dem kann er umgehen.
Genau, er ist seit Jahren gewohnt.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, Christian, jetzt sind wir auf der Abgangsseite eigentlich soweit alles klar. Was steht auf der Kommenseite? Was wird gesucht? Was steht jetzt da auf dem Zettel? Jetzt beginnt da die heiße Phase. Viele Telefonate.
Ja, natürlich ganz heiß die Stürmersuche. Also Marek Janssen ist ja klar, wird kommen, schon seit Winter. Es soll aber noch ein zweiter Mittelstürmer kommen, haben wir auch schon drüber berichtet. Lars Lokotsch ist der Wunschkandidat, hat sich aber nach wie vor wohl noch nicht entschieden. Möglicherweise ändert die Tatsache was, dass Alexander Ende seinen Pferdtrainer jetzt bei Preußen Münster übernimmt, muss man dann auch wiederum sehen. Natürlich schaut sich RWE längst nach Alternativen um. Wir hatten in der letzten Woche über Lex Tiger Lobinger berichtet. Liegt ja auf der Hand, ne? 15 Tore Mann von Viktoria Köln. Was der Mann kann, das wissen alle in dieser Liga, aber auf die Idee wird nicht nur Rot-Weiß Essen kommen, ihn zu verpflichten. Er steht noch ein Jahr unter Vertrag bei der Viktoria. Trotz alledem ist er auch ein Verein, der nicht finanziell auf Rosen gebettet ist. Wenn da irgendwie ein Angebot um die 200.000 Euro käme, dann wäre man da sicher gesprächsbereit. Aber wie gesagt, auf die Idee werden sicher auch andere Vereine kommen. Und da sucht man eben nochmal ein Profil. Bei Janssen muss man auch mal schauen, ist er auch ein Sprung aus der Regionalliga. Jetzt hat er eine schlechte Rückserie gehabt, hat nicht gespielt, war verletzt, ist er sofort bereit, um dann zu spielen. Und dann die bekannten Positionen, hinten rechts.
Doppelt, hinten rechts, hinten links, Innenverteidiger. Viel U23-Regel und ganz ehrlich, RWE hat eine super Ausgangsposition meiner Meinung nach. Sie haben eine tolle Rückrunde gespielt, sie sind voll im Flow. Nächstes Jahr ist die Liga nicht mit so vielen ganz starken, auf dem Papier besetzten Vereinen, sodass man sich schon ambitioniert nach oben orientieren kann. Finanzen stimmen, man hat den DFB-Pokal jetzt erreicht, dadurch kommt nochmal eine Einnahme, sodass man wirklich sich zwei, drei gezielte Verstärkungen raussuchen kann. Und wenn ein Stürmer wie Lars Lockhart sich so schwer tut, eventuell dann wirklich zum Verein zu bekennen, dann würde ich den jetzt aussieben. Ich würde einfach sagen, so irgendwann ist genug. Also, ne,
zieht sich auch ein bisschen.
Taktieren hin, taktieren her, machen alle taktieren, alle taktieren auf dem Markt.
Ja, wo, aber hier sind wir denn? Wir sind ja nicht in der Bezirksliga, dass man jetzt seinem Wunschtrainer folgt. Also du hast ein Angebot von Rot-Weiß Essen und wenn es nicht willst, dann bleib weg.
Genau, ganz mal seine Quote, ja, er hat seine Qualitäten, aber seine Quote war jetzt auch nicht so, dass man denkt, jetzt jeder Zweitligist wird sich die Finger nach ihm lecken. Ja. Und wenn dann irgendwie es kein Commitment gibt, ja, dann sucht man halt weiter. Und also ich würde das Thema quasi fast abhaken und sagen, so, wir suchen weiter. Und ansonsten, ja, U23-Regel ist bekannt. Ne? Also wir müssen viele junge Spieler irgendwo verpflichten und da hat man die nächste gute Ausgangsposition. Denn durch die Beispiele Obus und Eitschberger hat man in den letzten Jahren gezeigt, wie wertvolle Praxis und Entwicklung man an der Hafenstraße nehmen kann und unter Drucksituationen die Talente entwickeln. Und das sollte doch sehr hilfreich sein. Den einen oder anderen auch schon gestandenen Spieler, weil Koschnert hat schon gesagt, er will keine Kaderauffüller wegen der U23-Regel, sondern er will Jungs wie Eitschberger oder Obus, die dir sofort Push geben.
Die Ausgangslage ist super und man hat auch, sag ich mal, die wichtigen Entscheider, die eben wissen, was sie wollen. Uwe Koschnert hat einen ganz klaren Plan, ganz klare Vorstellungen von den Spielertypen, die er haben möchte. Und man hat eben mit Markus Stegmann und Christian Flüthmann zwei Sportchefs, die jetzt wirklich gezeigt haben, dass sie es können, wenn sie die entsprechenden Möglichkeiten haben. Man darf natürlich nicht vergessen, im letzten Sommer war lange unklar, was passiert mit dem Pokalgeld, welchen Etat haben wir überhaupt zur Verfügung. Da war lange wirklich extremes Chaos und entsprechend fiel dann auch die Transferperiode aus. Und im Winter haben sie gezeigt, dass sie es können. In der Saison davor sowieso. Also man kann den beiden schon vertrauen in Kombination mit Uwe Koschnert, dass sie die richtigen Spieler finden. Noch ein bisschen Zeit ist auf jeden Fall noch da.
Ja.
Ne, Leihgeschäfte hat wunderbar funktioniert, kann man noch mal angehen. Da wird auf jeden Fall, denke ich mal, noch einiges passieren.
Wir sind gespannt, ihr bleibt da natürlich wie immer dran. Lasst uns jetzt noch ein, zwei Minuten bisschen auf den Sommer schauen, auf das, was da jetzt so ansteht in der Pause. Ein Termin, der schon feststeht, 15. Juni, DFB-Pokal-Auslosung. Was ist euer Wunschlos? Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was euer Wunschlos ist.
Also es kann eigentlich nur Schalke werden, ganz ehrlich. Die haben sich so ein paar Minuten vor Schluss noch so eben wieder in den Profitopf gerettet und klares Zeichen.
Wäre ja auch irgendwie...
Wird sich bestimmt der ein oder andere Fan auch wünschen.
War ja lockerer Aufgalopp, wäre das ja auch, ne?
Ja.
Schon mal, um sich auf die zweite Runde gut vorzubereiten. Von daher würde ich auch auf Schalke setzen. Ja, mein Gott, ist ja immer möglichst attraktives Los und vielleicht ein Gegner, wenn es ihn überhaupt gibt, der Kategorie machbar.
Ja, ist ja Schalke dann.
Zweite da. Liga, vielleicht ein schwächerer Bundesligist, also auf keinen Fall sowas wie in der letzten Saison, wo man dann irgendwie so einen Top-Gegner aus der Bundesliga trifft wie RB Leipzig. Leverkusen muss man auch nicht unbedingt haben. Bayern weiß ich nicht, klar, ist voll, aber steht man im Fokus. Aber irgendwie sowas, so Fortuna Düsseldorf, Bochum, Köln.
Alles wunderbar.
Durch diese
Nummer, wo Schalke fast aus in den Amateurtopf gerutscht wäre und so kurz vor Schluss noch da eben so dran vorbei kam durch das Tor von Ulm gegen Münster.
Auf dem Papier das leichteste Los.
Ja, so ist es. Aber es abgesehen davon gibt es natürlich noch andere Termine. Es gibt, Martin, nimm uns gerne mal mit, da steht einiges an in der Zeit, wo wir, das nehme ich schon mal vorweg, auch in die Pause gehen werden. Wir hören uns dann spätestens Ende Juni zum offiziellen Trainingsauftakt. Da bist du ja dann auch auf jeden Fall wieder vor Ort. Was steht an?
Es sei denn, Rot-Weiß holt noch irgendwie Nationalspieler in den nächsten zwei Wochen. Dann würden wir auf jeden Fall uns nochmal hier treffen für eine Sonderfolge. Aber klar. Wir
machen jetzt nicht 4 Wochen Urlaub.
Es gibt jetzt 4 Wochen Pause. Am 23. Juni wird RWE mit der Leistungsdiagnostik wieder beginnen. Der erste öffentliche Termin wird am 25. Juni sein mit dem öffentlichen Trainingsauftakt auf dem Platz, bei dem dann auch Zuschauer dabei sein dürfen. Also können sich RWE-Fans schon mal markieren, diesen Termin. Ja, und dann gibt es eine ganze Reihe an Testspielen. Erstmal gegen Unterklassegegner beim VfB Bottrop, ein Landesligist. Dann wird gegen ETB wieder gespielt am Ullenkrug, gegen den VfB Frohnhausen, Bezirksligist. Und dann gibt es natürlich ein Mörder-Highlight in Schottland, haben wir schon drüber gesprochen. Bei den Hibs beim schottischen Erstligisten werden wir beide dabei sein, Christian. Und da gibt es noch Fortuna Köln, 2 Gegner werden noch gesucht, also so der Plan steht schon grob. In Wesendorf gibt es noch das Trainingslager in Niedersachsen.
Mitte Juli dann.
Vom 14. bis zum 18. Juli, genau, so und dann.
Und da dann auch ja schon mit neuen Gesichtern.
Dann mit neuen Gesichtern, möglicherweise schon auch zum Trainingsauftakt. Ist natürlich immer der Optimalfall, aber es ist ja selten so, dass das zum Trainingsauftakt dann schon alles geklärt ist. Aber so der Stamm sollte auf jeden Fall schon da sein.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Ja, eine weitere Saison im Kasten hier mit dem Podcast ging irgendwie dann gefühlt doch ganz schnell. Jetzt müsst ihr ja 4 Wochen vielleicht mal sehen, wie Martin sagt, wenn jetzt ein Kracher passiert, müsst ihr ohne uns durchhalten. Wir melden uns dann Ende Juni wieder und steigen voll ein. Danke, dass ihr mit uns dabei wart diese Saison. Wir hoffen, nächste Saison seid ihr auch wieder am Start. Ihr könnt uns auch gerne bis dahin schreiben, was ihr euch für die neue Saison wünscht. Gibt es bestimmte Themen, Kritik? Wir sind da mal offen für alles. Danke euch beiden. Danke den anderen, die hier regelmäßig sitzen, heute nicht dabei sind. Wotzi, ich will nicht niemanden vergessen. Olli, der auch dabei war diese Saison. Danke euch und wir hören uns dann bald wieder.
Danke dir.
Gerne und euch allen eine schöne Sommerpause.
Ciao, ciao.
Bis bald. Ciao, ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnerhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.